Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind, um die Lesung anzuhören von der Autorin Barbara Zürke, die hier zu meiner Rechten sitzt. Sie wird heute lesen aus ihrem sehr, sehr guten Roman Die Stunde der Spezialisten. Das Buch ist letztes Jahr im Verlag Die Andere Bibliothek erschienen. Sie schildert darin sozusagen die Maschinerie des Euthanasieprogramms während des Nationalsozialismus auf sehr eindrückliche Weise. Das Besondere daran ist, dass sie auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt, sowohl aus der Täter, Opfer und Angehörigen. Und sie wurde für diesen Roman auch ausgezeichnet, letztes Jahr im November, mit dem Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau. Und ich will jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, denn die Zeit ist ja knapp und Sie sind ja hier für die Lesung. Und insofern würde ich jetzt das Wort direkt an Frau Zürke weitergeben.
Herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich, dass ich in dieser schönen alten Bürgerstadt mein Buch vorstellen kann. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, so eröffnete Wilhelm Grimm 1837 das Märchen vom Froschkönig. Nun, mein Roman, Die Stunde der Spezialisten, müsste eher mit dem Satz beginnen, in den kalten Zeiten, wo für Wünsche kein Platz war. Kein ganz einfaches Buch, weder zum stillen Lesen noch zum Vorlesen. Ich werde einige ausgewählte Passagen vortragen und einige Erläuterungen einstreuen. Ich beginne mit Max König, einer der männlichen Hauptfiguren. Im Kriegswinter 1940 liegt er mit einem komplizierten Erbleiden, erst in der Berliner Charité, dann in der Nervenklinik Wittenau. Schwester Rosemarie, eine ehemalige Sozialdemokratin, macht ihn mit einem anderen Patienten bekannt. Schwester Rosemarie öffnete die Tür zu meinem Zimmer und schob einen knochigen Mann vor sich her. Dr. Karl Hoheim, sagte sie. Latein und Geschichte. Seit 6 Wochen bei uns. Dr. Karl Hoheim musterte mich mit strahlend blauen Augen, aber dann sah er durch mich durch, will heißen, seine Augen glitten ihm davon, hierhin und dorthin, als fehle ihm jede Kontrolle. Nach einer Weile kehrten sie zu meinem Gesicht zurück. Ich bin Kallissimo, sagte er mit leiser, klarer Stimme, bei jedem Wort leicht mit dem Kopf nickend. Ich bin ein Komponist. Ich schreibe eine Litanei auf die Farbe Schwarz. Ich drückte seine Hand und zeigte auf den Stuhl neben meinem Bett. Bleibt Ihnen denn genug Zeit für Ihre Kompositionen? Fragte ich. Er schüttelte verneinend den Kopf. Von Montagmorgen bis Samstagmittag muss ich Weißblech für die Wehrmacht stanzen. Kriegswichtige Arbeit. Dafür gibt es mehr Suppe und mehr Brot. Nach dieser kleinen Aufklärung über die Wechselkurse in dem Haus hatten wir die Last der Rede hinter uns. und genossen zufrieden die Stille. Ich hörte seinem vorsichtigen Atem zu. Man konnte ahnen, dass er viel zu wenige Stunden auf seiner Uhr hatte. Ein Nachtkönig, wie man ihn selten trifft. Er ging kurz bevor das Licht gelöscht wurde. Bis tags, sagte er. Und jetzt schreibt Max König einen Brief an seine Frau Felicitas, genannt Fee. Meine Liebste, mein neuer Freund Dr. Karl Hohein schreibt diesen Brief für mich. Mir selbst fällt der Stift immer wieder aus der Hand und keiner da, der ihn aufhebt. Bis vor kurzem hat Karl Hohein Benäler in Latein und Geschichte unterrichtet. Aber seitdem er eine Litanei auf die Farbe Schwarz schreibt, ist er im gleichen Haus wie ich untergebracht. Wir haben uns blitzschnell angefreundet, auch wenn man meinen sollte, dass gerade Freundschaft sehr viel Zeit braucht. Vielleicht kann man in Notlagen Barrieren leichter überspringen. Vielleicht ist es auch das gemeinsame Schicksal. Wundere dich nicht über das, was ich dir jetzt schreiben werde. Lies es einfach in Ruhe. Ich habe unsere Pippi auf Anraten der Stationsschwester für die Krankenakte verschwiegen. Mich hier besuchen dürfte sie sowieso nicht. Wenn ich sie sehen will, müssen wir uns außerhalb treffen. Zum Beispiel bei deiner Schwester im Grunewald. Warum ich sie verschwiegen habe? Damit sie nicht aktenkundig wird. Weil sie mit mir als Vater in ein paar Jahren unter das Sterilisationsgesetz fiele. Diese Last wollte ich ihr nicht aufbürden. Ab nächsten Montag werde ich für 8 Wochen Insulinschocks bekommen. Vielleicht hilft das neue Verfahren ja. Vielleicht ist es nur ein Vorwand, um mich zum hoffnungslosen Fall zu degradieren. Unheilbar und nicht arbeitsfähig. Das verspricht keine großen Essensrationen. Das ist hier nämlich die Währung, musst du wissen. Arbeit gegen Essen. Am besten kriegswichtige Arbeit. Liebste Fee, noch eine andere Geschichte. Hier gibt es eine 18-Jährige, die dringend aus der Anstalt heraus muss. Fräulein Elfi. Dir würde sie sofort gefallen. Sie hat auf dem Konservatorium in Halle Piano studiert, aber seit dem Heldentod ihres Vaters zittert sie und führt seltsame Reden. Sie redet die Psychiater mit Hochwürden an. Falsch ist das überhaupt nicht. Sie haben ja durchaus ihre eigene Kirche und ihre eigene Erlösungsreligion gegründet. Oder sie sagt Grabwanderung statt Gratwanderung. Sie sagt, die Deutschen folgen ihm taublings. Sie sagt, nackt im Schnee, wenn man sie fragt, wie es ihr geht. Vielleicht wird sie ja eine Dichterin, wenn sie den Schmerz überstanden hat. Aber jetzt ist sie in Gefahr. Sie zittert, sie kann die Stanzmaschine in der Fabrik nicht bedienen und für die Feldarbeit ist sie zu schwach. Sie schafft es nicht einmal, mit der Arbeitskolonne mitzulaufen. Soll sie sterilisiert werden oder gar sterben, weil sie Klavierspielen anstelle von Rübenziehen gelernt hat? Könnte deine Schwester Katja sie nicht für die Pflege ihrer Schwiegermutter anfordern? Ich weiß, dass du sie nicht gern um etwas bittest, schon Gernots wegen. Aber jetzt würde gerade der Haushalt eines hohen Parteigenossen den bestmöglichen Schutz bieten. Und nun springt Oskarchen, der Junge mit dem Down-Syndrom, in Königs Leben und wird ihn begleiten. Tante Käthe kannten alle. Wenn sie die Tür öffnete und den Putzeimer auf der Schwelle absetzte, trudelte bisweilen der Junge mit den Mongolenaugen den Gang entlang. Oskar hieß er. Oskar mit C. Das C sprach er wie das englische TH aus. Viel herausbringen konnte er allerdings nicht. Stattdessen breitete er seine kurzen, runden Arme aus und ließ ein Brummen hören. »Achtung, Stuga!« rief er. Dann stürzte er los, den Kopf so tief gesenkt, dass er das Gleichgewicht verlor und hinfiel. Heute sogar in den Eimer von Tante Käthe. Oskar brüllte los, Tante Käthe schimpfte, ich lachte und begann zu husten. So lernten wir uns näher kennen. Oskar kam mit seinen dicken roten Backen an mein Bett gelaufen und legte seinen Kopf schwer auf meine Hand. Seine nassen Haare tropften. »Na, kleiner Stucker«, sagte ich, vielmehr versuchte ich zu sagen, »bist du abgestürzt?« Er brummte ein bisschen und ließ sich wärmen. Und während Tante Käthe schimpfend das verschüttete Wasser zusammenwischte, schmiegte sich Oskar an mich. Er schien einen Moment zu schlafen. Dann begann er zu singen. Er sang Tonreihen, eine ganz einfache Melodie, aber den Text konnte ich zunächst kaum verstehen. »Nochmal«, sagte ich zu ihm. »Lieber Gotzi, Mami stumm, dass in Nina Dachau kumm. Lieber Gotzi, Mami taub, dass sie an den Führer glaub. Lieber Gotzi, Mami blind, dass ich alles herrlich find.« Er sang rau, aber melodisch, mit der Inbrunst alter Frauen, die den Himmel um Beistand anflehen. »Dass er sich dieses Lied merken kann«, sagte Tante Käthe und nahm Eimer und Schrubber. »Das macht der Reim, Tante Käthe. Der Reim hilft.« »Soll ich Oskar mitnehmen?«, fragte sie noch. Ich verneinte und schlief für ein paar Minuten ein. Oskars Atem neben mir hatte mich eingewiegt. Ich wurde wach, weil Oskar ein Märchen verlangte. »Den Frosch«, sagte er und stieß seine dicke Zunge energisch nach vorn. »Du meinst den Froschkönig?« Aber als ich die schöne Königstochter und ihren goldenen Ball beschrieb, wurde er ungeduldig. »Wirf den Frosch an die Wand«, verlangte er und riss mit seiner gedrungenen Hand am Ärmel meines Hemds. »Aber Oskar«, sagte ich, »erst muss der Ball doch im Brunnen liegen.« Dann weint die Königstochter und der Frosch holt den Ball und springt damit zu ihr. Von der richtigen Abfolge wollte er allerdings nichts wissen. Anscheinend zu kleinkariert für seine ungestümen Hoffnungen. Vielleicht hatte er ja recht. Vielleicht bleibt uns beiden zu wenig Zeit, um den Anfang, die Mitte und das Ende der Geschichte zu erzählen. Ich hob meinen Arm und machte eine verrutschte Wurfbewegung. »Uff«, sagte ich, »jetzt sind wir beide die Prinzen vom Havelland oder vom Tegeler See oder sogar von Schwanenwerder.« Ich holte ein Stückchen Schokolade aus meiner Nachttischschublade und steckte es ihm in den Mund. »Lauf«, sagte ich, »sonst muss die Schwester dich suchen.« Selbst unter solch traurigen Umständen gibt es Momente der Freude und des Glücks, zum Beispiel eine Geburtstagsfeier. Zur Feier von Kalles Geburtstag hatte Fräulein Elfi sich eine weiße Bluse mit einer roten Krawatte angezogen und einen schwarzen Hut aufgesetzt. Über der Bluse saß ein knappes, seidenes Jäckchen. Wie ein deutsches Mädel sah sie nicht gerade aus. Eher wie eine Seniorita, die sich gleich auf einen Schimmel schwingen wird. Ich glaube, dir hätte ihr Aufzug sehr gefallen. Und Kalle? Er hörte gar nicht auf zu hüsteln. Selbst Hochwürden wollte vorbeischauen, sagte Fräulein Elfi. Und keiner wusste, ob sie damit den Anstaltspfarrer oder den Stationsarzt meinte. Kalle packte die Sperrholzkiste aus, die ihm seine Mutter am Nachmittag gebracht hatte. Die Frau Hauptsturmführer lässt grüßen, sagte er. Alle sahen schweigend zu, wie er Schinkenschnittchen und Käse auswickelte und einen Napf Kuchen mit Rosinen. Zum Schluss eine Flasche Weißwein. Das Gedicht erinnerte mich Kalle. Fräulein Elfi stellte sich kerzengerade auf, so gut wie das jemand kann, der zittert, und begann. Und das wirklich Überraschende war, sie sang. Sie sang für Kalle mit ihrer klaren, gut geschulten Stimme, die nur gelegentlich bebte. Nein, nicht mein mühselig memoriertes Gedicht von Sappho, sondern Am Meer von Heine. Das Meer erglänzte weit hinaus im letzten Abendscheine. Wir saßen am einsamen Fischerhaus, wir saßen stumm unter Leine. Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, die Möwe flog hin und wieder. Aus deinen Augen liebevoll fielen die Tränen hernieder. Aber es war nicht die Melodie von Schubert, die sie sang. Als ich sie fragend ansah, flüsterte sie stolz: Vertonung von Fanny Mendelssohn, die ältere Schwester von Felix, die ihre Kompositionen nicht veröffentlichen durfte. Meine Urgroßmutter hat mit ihr zusammen musiziert. Auf Heines letzte Strophen hatte Fräulein Elfi verzichtet. Ich vermute, weil sie an einem solchen Festtag keine traurigen Zeilen vortragen wollte. Kalle flüsterte mir zu: Ich glaube, sie hat die gleiche Farbe wie Sappho. Eine Farbe, die es noch gar nicht gibt. Fee, mit ihnen zu essen wagte ich nicht. Ich sah zu, wie sie nicht ohne Gier in die Schinkenbrote bissen und wusste, wie erbärmlich das bei mir aussähe. Ein Mann mit einem dünnen, gelblichen Gesicht, dem Brotbröckchen aus dem Mund fielen, der sich verschluckte und danach röchelnd husten würde, beschämend für mich, eine Störung für die anderen. Aber dann bekam die Geschichte eine heitere Wendung. Oskar trudelte in mein Zimmer, patschte in die Hände und schrie: Hurra! Hurra! Alle lachten. Elfi schnitt ihm ein Schinkenbrot zu Reiterchen, so wie ich es früher für Pippi getan habe, und fütterte ihn. Dass auch er nicht besonders appetitlich essen konnte, war leichter zu übersehen. Ein Kind, kein ausgewachsener Mann. Schwester Rosemarie hatte inzwischen eine Schnabeltasse aus der Stationsküche geholt und für mich mit Weißwein gefüllt. Ich trank mit sehr vorsichtigen Schlucken. Kalle und Elfi saßen in der Zimmerecke. Sie waren so still wie Betende am Altar. Ob sie zum unbekannten Gott oder zum Gott der Liebe beteten, wer soll das entscheiden? Inniger konnte man nicht ineinander versinken, stiller konnte man nicht sein. Von Glück zu reden verbot sich, aber den kostbaren Moment genießen, das konnte man. Und bei aller Zerbrechlichkeit, aller Unwägbarkeit, sie wussten den Moment zu nutzen. Ich weiß nicht, was sie mit ihren Augen geflüstert haben. Haben sie einen Treffpunkt vereinbart? Zum Beispiel Kaffeemorgenlicht in der Schlossallee oder Kaffeesommerabend in Heiligendamm, damit ihr Traum einen Namen trägt, damit sie ihn benennen, ihn erinnern können. Gleich kommt die Nachtwache, sagte Schwester Rosemarie. Sie war aufgestanden und räumte das Geschirr zusammen. Elfi drückte Kalle schweigend die Hand und küsste mich zum Abschied. Ich auch, sagte Oskar. Dann war sie weg. Bald danach wird Fräulein Elfi vom Standartenführer Gernot von Trabitz angefordert, einem Schwager Max Königs. Sie wird in die Familie des hohen SS-Offiziers aufgenommen und verabschiedet sich von der kleinen Freundesgruppe. Zu Fräulein Elfis Verabschiedung hatte Kalle einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd angezogen. In dem Anzug wirkte er dünner und größer als sonst, und sein schmales Gesicht mit den umschatteten Augen erzählte von schlaflosen Stunden und unterdrückten Tränen. Mit seiner rechten Hand presste er eine Schallplatte an sich, die mit einem roten Seidenband umschlungen war. Etwas anderes konnte ich nicht auftreiben, murmelte er und sah mich fragend an, obwohl ich sogar Schwester Ria um Papier angebettelt habe. Meine Großmutter meinte immer, man darf nicht zu weinen anfangen, wenn man zu viele Gründe zum Weinen hat. Er nickte kaum merklich. Schwester Rosemarie brachte Fräulein Elfi herein. Elfi mit weißer Bluse und schwarzem Jäckchen, den Hut noch in der Hand. Ihr Gesicht bestand aus gespannter Stille. Draußen auf dem Flur war das sonntägliche Wunschkonzert zu hören. Willi Fritsch sang, ich wär ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Dr. Hohein hat ein Geschenk für Sie, gnädiges Fräulein, sagte ich zu Elfi. Er verneigte sich und küsste ihr die Hand. Jetzt kamen doch die Tränen, erst bei ihr, dann bei mir. Kalle war auf der Hut, nur seine Kiefer malten und knackten. Mir ist heute Nacht etwas eingefallen, ein Vorschlag, damit wir uns nicht verlieren, flüsterte ich kaum hörbar. Nach dem Krieg treffen wir uns alle am toskanischen Archipel, am Meer der Etrusker, in der Sonne, im lauen Wind, an den Orten für Mythen und Legenden. Dort, wo die Wünsche der Menschen ein Zuhause haben. Und Sie, mein Freund, Sie werden Ihre Litanei auf die Farbe Schwarz endlich beenden und aufführen können. Wir müssen nur überleben. Dass dieses Wörtchen nur entscheidend war, sah ich in Schwester Rosemaries Augen. Nur überleben. Meine Lesezeit ist zu Ende. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben. Nein, nicht alle konnten gerettet werden, so sehr man das auch wünschen mag. Historisch und literarisch würde das Buch dann in Kitsch abgleiten. Aber Fräulein Elfi können Sie am Meer der Etrusker wiederfinden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.